Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Heute sitzt neben mir nicht nur Andi, der ja bei uns immer die Technik macht, sondern auch Hürrere Kam, der Gastwissenschaftler, Gastprofessor für islamische Theologie und Bildung im nächsten Herbstsemester hier an der Universität Zürich an unserer Fakultät. Sehr gut, dass du so spontan reingesprungen bist nach einem leckeren Italiener, hast du gesagt.
Ja, danke für die Einladung.
Und zwar, ich kenne dich ja jetzt schon so ein bisschen, weil das ganze Bewerbungsverfahren ja intensiv war und ich daher weiß ein bisschen oder die Idee habe, dass ich vielleicht wissen könnte ein bisschen, wer du bist und was du machst. Aber Andi hat keine Ahnung von dir. Deshalb dachte ich, Andi, du fragst mal nach, was dich interessiert.
Okay, also ich weiß ja, dass es diese Gastprofessur gibt und die heißt eben Islamische Theologie und Bildung. Dann befasst du dich wahrscheinlich irgendwie mit islamischer Theologie und Bildung, ist das? Befasst du dich quasi?
Ja, tatsächlich. Ich habe studiert Philosophie und Islamwissenschaften in Berlin. Meinen Doktor habe ich gemacht in Frankfurt, aber in islamischer Theologie. Und islamische Theologie, für die, die es nicht wissen, ist seit 2010 institutionalisiert worden in den deutschen universitären Einrichtungen. Und ich bin sozusagen einer der Ersten, der islamisch-theologisch unterwegs ist in Deutschland.
Warte mal, was heißt institutionalisiert worden? Also seitdem gibt es Professuren für islamische Theologie.
Tatsache, ja.
Und du bist einer der Ersten?
Ich bin kein Professor, aber noch nicht zumindest.
Ja, du wirst immer ein Gastprofessor bei uns.
Genau, ich habe die Gastprofessur, aber in Innsbruck, wo ich gerade jetzt bin, da bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter im Niveau Postdoc. Aber viele meiner Freunde und Kollegen, die mit mir zusammen Doktorarbeit geschrieben haben, die sind bereits fest auf ihren Positionen in Berlin, in Frankfurt, Osnabrück und da gibt es mehrere Standorte in Deutschland. Wir haben ähnliche Strukturen in Österreich, in Wien und in Innsbruck. Ich bin in Innsbruck. Genau, also ich bin kein Islamwissenschaftler sozusagen, sondern eher islamischer Theologe. Der Unterschied wäre, dass ein Islamwissenschaftler eher ein historisches Interesse hat. Er oder sie ist eine Religionswissenschaftlerin mit dem speziellen Bezug zum Islam. Also der Islam, die Muslime, ist ein Objekt, das man da von außen erforscht. Ein islamischer Theologe hat die Innenperspektive. Für den ist der Islam nicht nur ein Forschungsobjekt, sondern er ist selber ein Subjekt. Mhm. Hat aber im Gegensatz zu einem Islamwissenschaftler den Vorzug, dass er in die Gesellschaft hineinwirken kann mit seinen Projekten und seinem Denken. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt die neuesten Debatten in der Ethik rund um die KI-Technologien und Transhumanismus anschauen. Jetzt kann ein Islamwissenschaftler sich anschauen, was die Muslime machen, wie sich die Gesellschaft in den islamischen Ländern, in Afrika etc. entwickelt, wie sie darauf reagiert und kann es von außen beobachten und dazu ein Paper schreiben, ein Buch schreiben, was sich da getan hat. Ein islamischer Theologe hingegen, der sieht, was sich da tut, der sieht die Probleme, die da aufkommen, die ethischen Dilemmata, die da, die religiösen Herausforderungen, die da entstehen und denkt mit und will die Gesellschaft mittragen, dass sie bestmöglich darauf reagiert.
Und was wären denn da jetzt so Probleme oder, also Transhumanismus, kannst du vielleicht zuerst kurz erklären, was Transhumanismus ist?
Klar, gerne. Transhumanismus, ich bin selber diesem Thema erst begegnet vor knapp drei Jahren, als ich dazu angefragt wurde, dazu zu schreiben, und ich wusste selber nichts darüber. Und als ich dann angefangen habe, darüber zu recherchieren, war ich überwältigt von der Masse an Arbeiten, die vor allem christliche Theologen und Philosophen darüber gemacht haben, und war überrascht, dass es noch gar nichts gab. Also vor zwei Jahren gab es noch gar nichts. Die Artikel, die man finden konnte, konnte man in der Hand abzählen. Jetzt tut sich sehr viel. Ich selber bringe zum Beispiel ein Special Issue heraus zu Transhumanism and Islam bei der Journal of Ethics and Emerging Technologies in Amerika.
Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, Entschuldigung, wenn ich dich einfach ganz frech unterbreche, was ist Transhumanismus?
Ja, Transhumanismus ist eine philosophische, kulturelle Bewegung, die zum Posthumanismus politischen Diskurs gehörig ist und sagt, dass wir den Menschen zum nächsten Schritt der Evolution verhelfen müssen durch technologische Eingriffe. Das heißt, wir verbessern, englischer Terminus ist Enhancement, wir verbessern die Kapazitäten, die mentalen und physischen Kapazitäten des Menschen zu dem Punkt, dass wir nicht nur die Lebensqualität verbessern, dass wir auch die Lebenszeit verlängern. Am liebsten, wenn wir im Extremen sind, so dass wir gar nicht mehr sterben. Wie machen wir das möglich? Die radikalste Idee ist zum Beispiel die Idee der Mind Uploading. Neuralink von Elon Musk ist eines dieser Projekte, die in diese Richtung gehen. Was will Mind Uploading? Transhumanisten gehen davon aus, dass der Mensch nichts weiter ist als ein Konglomerat von Computercodes. Bewusstsein ist sozusagen ein Algorithmus. Und das können wir mit entwickelten Neurotechnologien ablesen. Und hoffentlich kommen wir dann in naher Zukunft nach Transhumanisten zu dem Punkt, dass wir, wenn wir das Bewusstsein im Gehirn lokalisiert haben, es dort extrahieren und auf einen Chip oder einen Avatar-Körper übertragen können, sodass unser Körper sterben kann. Aber wir können einfach unser Bewusstsein von einem Avatar zum nächsten, bis die Welt untergeht.
Aber das hat ja, also wenn ich es richtig verstehe, da, also wenn ich mir jetzt überlege, was hat das auch mit Religion irgendwie zu tun, das hat wahrscheinlich einfach, weil das Menschenbild, ja, du hast es jetzt auch so leicht suffisant formuliert, also dass das ja einfach eine Vorstellung vom Menschen ist, und ich nehme an, da ist auch, wo dann religiöse Konzepte vielleicht relevant werden und überhaupt Menschenbilder, oder was hat das überhaupt mit, was hat das jetzt mit islamischer Theologie zu tun?
Lassen Sie es mich so sagen, niemand, der in der modernen Welt lebt, wird verschont bleiben von den Entwicklungen im Bereich der transhumanistischen Forschung und Entwicklung. Die einfachste Form sehen wir schon. Wir haben Handys. Keiner kommt mehr ohne Handys aus. Ich habe jetzt ein Smartwatch. Der nächste Schritt wäre eine Brille, die das ersetzt. Und der nächste Schritt ist der Chip, der es ersetzt. Die Frage ist erstmal, man kann es soziologisch formulieren. Wie reagieren Muslime darauf? Was für eine Auswirkung hat diese Entwicklung auf muslimische Gemeinschaften, auf muslimische Reformbewegungen, auf Protestbewegungen etc.? Erstmal diese soziologische Fragestellung. Theologisch wäre interessant, ja, wenn wir jetzt definieren den Menschen als, heruntergebrochen, als ein Materienkonglomerat, die Seele als etwas Materielles ansehen, und wenn Transhumanisten Fakten schaffen in der Welt, das heißt, sie entwickeln den ersten Cyborg, der bewusst zu sein scheint. Reden wir jetzt von einem Menschen? Reden wir jetzt davon, dass dieser Cyborg, dieser Roboter eine Seele hat? Wie denken wir uns dann die Eschatologie in Bezug auf diesen Cyborg? Und wenn dieser Cyborg nicht etwas ist, was wir nur künstlich im Labor erschaffen haben, sondern wir verwandeln einen Menschen zum Cyborg. Wir können es tatsächlich schaffen, dem Bewusstsein zu übertragen. Was passiert jetzt mit unserer Seelenvorstellung? Was für ethische Konsequenzen, was für spirituelle Konsequenzen das hat? Das sind alles Fragen, die, wie gesagt, in der christlichen Theologie und Philosophie sehr weitgründig diskutiert wurden, tiefgründig. Aber jetzt tut sich seit 2 Jahren auch in der islamischen Theologie etwas. Wir sehen viele Publikationen seitens muslimischer ForscherInnen, insbesondere wenn es um die Fragen von Medizinethik geht. Da gibt es sehr viel.
Kannst du das ein bisschen konkret noch machen? Also wenn ich mir mit dem Cyborg, also was wäre so ein Cyborg? Du hast gesagt, ein Mensch wird zum Cyborg. Mhm. Wie habe ich mir das vorzustellen?
In der allgemeinsten Definition von was ein Cyborg ist, ist jeder Mensch, die eine Brille trägt, ein Cyborg. Das heißt, sobald wir einen Mangel an unserem Körper über die Mittel der Technologie verbessern.
Genau. Ich habe eine Brille zum Beispiel, ich sehe definitiv besser mit Brille. Oder wenn ich ein Hörgerät habe, dann würde das auch schon in die Richtung gehen. Aber Transhumanistinnen und Humanisten denken ja einen ganzen Schritt weiter. Du hast das Wort Bewusstsein jetzt ein paar Mal erwähnt.
Genau, und dieser nächste Schritt, worauf es halt transhumanistisch ankommt, ist, dass der Cyborg ist sozusagen die Zwischenstufe zum Posthuman, zum posthumanen Menschen, also zum nächsten Schritt der Evolution. Der nächste Schritt der Evolution wird eingeleitet durch die Superintelligenz. Daran arbeiten wir mit unseren KI-Projekten. ChatGPT ist ein Teil davon. Das heißt, erstmal bringen wir den Menschen physisch zu der Lage, dass er Hochleistung verbringen kann, dass er also nicht nur, dass wir nicht nur Mängel beseitigen, sondern dass wir den Menschen enhancen, verbessern. Also nicht nur, dass wir unsere Sehstärke wieder zum Normalstand bringen, sondern dass wir am besten Röntgenaugen haben, so weit zoomen können, wie ein Adler schauen kann, dass wir ein Transhumanist, das ist ein richtiger Cyborg, dass wir also unsere körperlichen Kapazitäten erhöhen durch technologische Eingriffe. Das ist aber nur der Cyborg-Schritt.
Aber das ist ein Schritt, den du tatsächlich real in der nächsten Zukunft erwarten würdest?
Tatsache, ja,
okay.
Weil es fließt so viel Geld in diese Projekte hinein. Oxford ist einer der führendsten Forschungsinstitute, die mit Nick Bostrom, der führende Transhumanist ist, die da sehr viel Forschungsgelder investieren, aber das ist nur Forschung, da gibt es schon sehr viel. Dann alles, was Elon Musk macht, alles, was in Silicon Valley passiert, ist ein Teil vom transhumanistischen Projekt.
Dorothea, du hast so sehr traurig danach gefragt. Willst du nicht schauen können wie ein Adler? Das ist doch alles toll.
Ich glaube, meine Sorge ist eher, dass du den Röntgenblick kriegst, Andi. Nein, ja, also es ist schon ein bisschen... Es hat schon was Unheimliches. Und ich glaube, ich bin da nicht die Einzige, auch wenn Andi sich jetzt über mich lustig macht. Ich finde, es hat was Unheimliches, wenn der Mensch technisch fähig ist, weit über das hinaus zu gehen, was er quasi natürlicherweise kann. Wobei mir natürlich auch klar ist, dass wir das ja schon die ganze Zeit machen. Also mit einer Nähmaschine kann ich sehr viel schneller nähen als mit der Hand. Der Unterschied, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist, dass tatsächlich mein Körper selber transformiert wird. Also ich habe die Nähmaschine dann in den Händen oder ich habe den Chip im Kopf, der es mir ermöglicht, viel mehr zu hören. Also was weiß ich, wie Fledermäuse oder eben den Röntgenblick zu haben.
Das ist tatsächlich das sogar, was Stefan Sorgner sagt. Stefan Sorgner ist ebenfalls einer der führenden Forscher im Transhumanismus-Diskurs. Er ist in der John Cabot University in Rom und er sagt, wir waren schon immer Cyborgs, heißt, weil wir immer schon technische Mittel benutzt haben, um unsere Lebensbedingungen zu verbessern. Einfach zum Beispiel Rad, Feuer und so weiter. Das gehören alles zur technischen Verbesserung, die Menschen vorantreibt.
Oder ein Fernrohr. Mit dem Fernrohr kann ich natürlich auch sehr viel weiter sehen.
Genau so.
Ja. Die Zeit rast.
Mit einem Telefon können wir über zwei Kontinente telefonieren. Das ist auch schon ein Enhancement.
Das stimmt, wobei ich durchaus Telefone auch etwas Unheimliches finde. Aha. Also zumindest diese Form von Telefonen, wie sie jetzt hier bei uns auf dem Tisch liegen. Wobei, um das mal ganz kurz einzuspeisen, ich bin keineswegs technikfeindlich. Ich war die erste in meiner Großfamilie, die einen Computer besessen hat. Also so ist es nicht. Du hast vorhin die Seele angesprochen. Und da wird es natürlich spannend, wenn es um religiöse Fragen geht. Also zumindest innerhalb des Christentums, das hast du jetzt viel erwähnt, aber auch innerhalb des Islams. Wieso kommt man mit der Seele ins Schleudern, wenn der Mensch sich in diese Richtung entwickelt?
Ich formuliere die Frage mal etwas anders um, damit es mir leichter wird, darauf zu antworten. ich habe jetzt kürzlich einen Artikel geschrieben, der wird hoffentlich im Herbst veröffentlicht, zu der Matrix und islamischen Theologie. Was hat jetzt Matrix mit islamischer Theologie zu tun, Andi?
ich weiß es nicht, aber ich bin jetzt gespannt.
Genau, das ist die Matrix ist die Nick Bostrom hat einen Artikel verfasst 2003, genannt Are We Living in a Computer Simulation? Und das hat Wellen geschlagen. Es gibt mittlerweile keinen transhumanistisch-philosophischen Diskurs, der nicht irgendwann darauf eingeht, ob wir nicht tatsächlich in einer Simulation leben würden. Und das wird wissenschaftlich so ernst genommen, dass da auch an der MIT zum Beispiel mehrere Forschungsprojekte sind, die Simulationen anstreben, tatsächliche Simulation unseres Universums. Das heißt, wenn es wissenschaftlich ernst genommen wird und mit Milliarden gefördert wird, dann muss ich es auch theologisch ernst nehmen. Was ist, wenn ich das einmal theologisch ernst nehme? Das war meine Fragestellung. Und wir leben tatsächlich in einer Computersimulation. Das habe ich einmal durchgespielt. Die ganze Theorie steht und fällt mit der Annahme, ob wir damit einverstanden sind, dass die Welt aus Algorithmen besteht, aus einer Computersprache besteht. Das kann man sehr gut denken, wenn man es in Verbindung bringt mit Kelam, Atomismus, lange Geschichte, kurz gefasst.
Mit was? Kannst du ganz kurz sagen, was für einem Atomismus?
Kelam-Atomismus. Genau, also ein Atomismus, das davon ausgeht, dass ein Atom nicht existiert, aber eine philosophische Existenz hat, aber tatsächlich unsere Physik ausmacht, die Bestandteile unserer Physik sind. Das ist die Computersprache. Nullen und Einsen existieren alleine genommen nicht, aber Null und Eins zusammen ist ein Teil einer Computersprache. Und so wird erklärt, unsere ganze Realität, Matrix, ist eine Computersprache. Das heißt, unsere Seele selber wäre ein Teil dieser Computersprache. Das heißt, unsere Seele wäre tatsächlich Materie und wir müssten nur den Code finden, um den Mind-Uploading-Prozess zu verwirklichen. Und das würde dann sagen, okay, der Islam ist konform damit, dass wir in einer Computersimulation leben. Aber es steht und fällt mit der, ob ich es annehme, dass die Seele ein Code ist, dass die Welt ein Code ist.
Darf ich noch nachfragen? Also das heißt, der Punkt wäre eben, dass man nicht nur das Bewusstsein hochladen kann, sondern eben auch die Seele. Also das wäre dann quasi das, was, so kann man dann eben den ganzen Menschen, der eben nicht nur besteht aus dem Bewusstsein, sondern eben auch eine Seele hat, könnte man dann hochladen sozusagen.
Islamisch-eskatologisch könnte man sagen, dass wir, wenn wir ins Jenseits, wenn wir sterben und ins Jenseits gehen, Paradies wäre dann eine Simulation, eine bessere Simulation. Hölle wäre eine Simulation der Hölle, also eine niedere Form der Simulation. Aber wir bleiben immer nur in der Simulation. Denn ontologisch ist nur Gott außerhalb der Simulation. Er ist der Simulator. Wir kommen also nie raus aus der Simulation. Sobald die Simulation aufhört, sind wir in nichts. Das wäre eskatologisch das Ergebnis, wenn wir es annehmen, ja.
Was ich eben nie verstanden habe, wenn man das jetzt so denkt, dann hat man ja eigentlich kein Problem gelöst, oder? Man weiß dann noch nicht, genau, was die Seele ist. Und man ist, also ich dachte auch immer, bei der Matrix hieß es dann immer, ja, okay, es ist alles Simulation. Aber als sie dann draußen sind, sind sie auch wieder Menschen, haben sie eigentlich wieder dieselben Probleme.
Also vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was du mit der Matrix meinst, nämlich die Filme. Ja. Oder?
Also das, was in den Filmen hat erzählt, wird eben, dass Menschen quasi in der Simulation drin sind und dann brechen sie aus und dann sind sie immer noch Menschen, aber halt nicht mehr in der Simulation. Also das heißt, das ist ja, das Problem ist überhaupt nicht gelöst, das Philosophische oder letztlich.
Ja, tatsächlich ist es noch nicht gelöst, aber das macht ja die Forschung. Er stellt immer wieder neue Fragen, um nicht das Problem zu lösen, sondern um das Problem komplizierter zu machen. Aber man darf nicht einfach nur sagen, es ist der Matrix der Film. Du denkst ja nur an den Film. Es wird so ernst genommen mittlerweile, vor allem der erste Teil. Es gibt mehrere Bände zu dem ersten Teil, die nur darüber diskutieren.
Was meinst du jetzt zu dem ersten Teil?
Also The Matrix, der Film, erster
ja.
Teil.
Ah, zu dem ersten Teil, ja.
Genau, darüber wird sehr viel auch wissenschaftlich, philosophisch, religiös, wissenschaftlich ja. geforscht.
Kannst du noch mal sagen, welche Konsequenz das denn für uns hätte, wenn wir alle nur in einer Simulation leben? Wo genau ist der Unterschied, ob die Welt, in der ich mich befinde, eine Simulation ist oder ob sie keine Simulation ist? Wenn ich das ja ohnehin nicht merke.
Ja, genau. Das ist die Frage, mit der ich meinen Artikel tatsächlich abschließe, weil es scheint zumindest nur ein neues Sprachspiel zu sein für ein Phänomen, das es bereits gibt, für philosophische Diskurse, die unter anderen Vorzeichen bereits geführt sind. Was haben wir unter Jenseits zu verstehen? Wie ist die Seele zu verstehen? Ist die Seele immateriell? Sind wir dualistisch geformt, also Körper und Seele, Dualismus, oder ist Körper und Seele doch eins? Das sind philosophische Diskurse, die sind älter als Aristoteles. Aber was ist zum Beispiel passiert, als die muslimischen Denker und Theologen konfrontiert waren mit Aristoteles, mit der aristotelischen Philosophie, mit neoplatonischer Philosophie? Das war nur eine andere Sprache für den theologischen Diskurs, den es bereits gab. Aber diese andere Sprache hat neue Denkmuster ermöglicht, eine neue Weltanschauung ermöglicht, hat die Theologie wissenschaftskonform gemacht, wenn Sie so wollen. Das heißt, dadurch konnte man, was wir heute die islamische Zivilisation nennen, ist das, was die Mischung zwischen islamischer Theologie und Neoplatonismus. Das heißt, ja, die heutige Sprache, die Wissenschaftssprache, ist dominiert von transhumanistischen Begriffen und Vorstellungen. Das heißt, wenn wir theologisch ernst genommen werden wollen, langfristig, müssen wir uns daran gewöhnen, mit transhumanistischen Denkmustern auch Theologie zu betreiben. Es wäre nichts komplett Neues, was wir sagen, aber es wäre die Umwandlung oder Transformierung der theologischen Denkmuster in eine neue Wissenschaftssprache. Da stellt sich nun die Frage, wo bleibt der Wahrheitsgehalt?
Ja, also vor allen Dingen stellt sich für mich die Frage, wenn du sagst, Gott ist dann der Kreator, der Schöpfer dieser Simulation, wo ist der Unterschied zwischen der Vorstellung, Gott ist der Schöpfer einer Simulation und Gott ist der Schöpfer der Welt? Also dann, der Unterschied ist ja, also laienhaft habe ich den Eindruck nur, dass man einer Simulation in irgendeiner Form Realität abspricht, während wir ständig das Gefühl haben, wir leben in einer realen Welt. Nur was das dann tatsächlich ausmacht, das finde ich gar nicht so zu beantworten. Also das stelle ich mir gar nicht so einfach vor zu beantworten. Mhm. Du hast aber vorhin, im Grunde genommen, was du jetzt angesprochen hast, würde für eine ganze Podcast-Serie schon wieder reichen. Gut, dass du da bist im Herbst, da können wir gleich nochmal einen Podcast machen. Du hast gesagt, Transhumanismus ist nur der erste Schritt. Dann kommt der Posthumanismus. Kannst du noch ganz kurz sagen, was das ist?
Da habe ich mich vielleicht nicht ganz verständlich ausgedrückt. Transhumanismus ist ein Teil von der posthumanistischen Bewegung, von der posthumanistischen Philosophie. Die posthumanistische Philosophie versucht, den Humanismus zu überwinden, weil sie entdeckt im Humanismus Ideologien, dass sie zu Ideologien führt, die wir heute nicht mehr verantworten, mittragen wollen. Rassismus, humanistisches Denken hat zu zwei Weltkriegen geführt. Die Klimakatastrophe haben wir humanistischem Denken, dem Fortschrittsdenken, dem humanistischen Denken eingebettet ist.
Aber, also Entschuldigung, da muss ich doch nochmal nachhaken. Wenn jetzt dem humanistischen Denken, dem Humanismus vorgeworfen wird, er habe ein Fortschrittsdenken, das zur Klimakatastrophe geführt hat, dann kann ich damit vielleicht noch irgendwie mitgehen, aber das, was du gesagt hast, Transhumanismus, das ist doch Fortschrittsdenken pur.
Ganz genau, ganz genau. Da müssen wir unterscheiden zwischen Posthumanismus und kritischer Posthumanismus im Gegensatz zu Transhumanismus. Der Posthumanismus will, wie gesagt, den Humanismus überwinden. Die kritischen Posthumanisten sagen, tut der Posthumanismus nicht. Es amplifiziert eigentlich nur diesen Fortschrittsgedanken. Wir wollen eine holistische Anschauung, also eine vollkommene Kritik daran. Die kritischen Posthumanisten spalten sich quasi ab von diesem humanistischen Denken. Wenn wir uns die Artikel anschauen von muslimischen Forscherinnen bis jetzt, die sich damit beschäftigen, sind alle kritisch-posthumanistisch einzuordnen. Die Transhumanisten sind gar nicht gegen dieses humanistische Projekt, sondern...
Das wird ihnen vorgeworfen.
Genau. Die sind gar nicht gegen das humanistische Projekt, sie wollen es sogar auf die Spitze treiben.
Ja.
Transformers wollen wir haben. Wir wollen den Terminator haben.
Ja, das hört sich jetzt nicht sehr klimafreundlich an.
Klar, genau.
Also, das heißt, das, woran du denkst, wenn man noch einen Schritt weiter geht oder konsequent ist, dann wäre das eine Kritik am Humanismus oder an kritischen Anteilen des Humanismus, weil ich würde doch noch darauf beharren wollen, dass es auch positive gibt, die diese Art von Fortschrittsideologie nicht auf die Spitze treibt, sondern kritisch reflektiert und in eine neue, andere Richtung gehen möchte.
Genau.
Aber nicht nur wahrscheinlich bezogen auf den Menschen, sondern bezogen auf die ganze Welt, also konstruktiv zum Wohle sozusagen der ganzen Welt.
Ganz genau. Und ich finde den spannendsten Diskurs gerade eigentlich den, der zwischen den kritischen Posthumanisten und den Transhumanisten läuft. Denn das sind ja die, man möchte meinen, das sind Gegenpole, aber auf Konferenzen sieht man, wie gut man miteinander ins Gespräch kommen kann.
Und was bist du? Cyborg, Transhumanist, Posthumanist, kritischer, ich weiß nicht was.
Ich fühle mich am wohlsten und in den Reihen der kritischen Posthumanisten.
Okay, kritischer Posthumanist. Du hast ja bei uns an der Fakultät mehrere Gesprächspartnerinnen und Partner, mit denen wir auch schon Podcasts gemacht haben, nämlich einmal Matthias Wüthrich, mein Kollege aus der systematischen Theologie, der sich sehr intensiv mit Fragen theologischen Denkens im Hinblick auf auch all diese Themen auseinandersetzt, und Beth Singler, die Professorin für Digital Religions, die einen Schwerpunkt eben gerade hat in Artificial Intelligence und sich auch mit diesen Fragen auseinandersetzt. Fein. Also Wir freuen uns total, dass du kommst. Mhm. Andi, hast du noch eine letzte Frage, die dich wundern nimmt? Du siehst so aus.
Ja, Entschuldigung, ich muss ja, guck ja auf die Zeit. Ich weiß, wir haben keine mehr. Aber weil wir angekündigt haben, dass es ja auch eine Ankündigung ist für den Herbst, kannst du schon was sagen, was du machen wirst im Herbst?
Ja, ich habe ja meinen Forschungsschwerpunkt eigentlich in der islamischen Philosophie, Kelam Falsafa, mit dem Schwerpunkt auf islamischer Ethik. Das heißt, ich möchte ein Seminar anbieten zu islamischer Ethik, zu Ethik im Islam besser ausgedrückt, wo ich aber auch tatsächlich nicht nur mich bewege in den klassischen theologischen Diskursen, sondern ab der zweiten Hälfte dann zu diesen transhumanistischen Diskursen fortführe. Und ich habe dann noch veranschlagt eine Vorlesung als Einführung überhaupt in, was ist islamische Theologie, was ist islamische Philosophie, was ist Tasawuf, wie kann ich alles voneinander unterscheiden, eine ideengeschichtliche Reise sozusagen durch die. Und ich habe mir weiterhin überlegt, ein Workshop-Projekt zu machen, wo ich ein Fotoprojekt starte, das verbinde mit Scriptural Reasoning. Das soll sich vor allem an Jugendliche richten, die nicht in der Akademie sind. Und da geht es um die Frage der Identität, der religiösen Identität, vor allem auch in Bezug auf, was macht die moderne Welt mit mir und meiner Religiosität. Und wenn ich das irgendwie reinbringen kann, will ich halt die Beziehung zwischen Theologie und Naturwissenschaften diskutieren.
Ja, du passt perfekt hier in unsere Fakultät.
Danke.
Großartig, vielen Dank. Ganz vielen Dank für das Gespräch, vor allen Dingen für deine Spontanität, denn wir haben uns heute Mittag überhaupt erst verständigt, dass wir uns hier treffen. Andi, der war genauso spontan und grandios wie immer. Ja, das war ein Podcast und zwar für diesen Sommer der letzte Podcast der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Ich bin zurzeit Dekanin und freue mich, wenn Sie uns abonnieren, wenn Sie Kommentare dalassen, wenn Sie uns irgendwelche Sterne verpassen, was auch immer man auf den verschiedenen Plattformen machen kann. Wir sind dann im Herbst wieder da und Sie können uns auch sehr gerne auf Instagram folgen, Erleuchtung_garantiert. Eben, Redaktion, Technik und Mitgespräch kamen heute von Andi Gredig und der Podcast-Schmiede. Wir freuen uns auf die Sommerpause. Bleiben Sie uns bitte treu. Im Herbst geht's etwas anders dann wieder weiter.
Danke sehr.